Sternengeschichten Folge 692. Der blaue Drachen des Ostens und Chinas Sterne. In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um die chinesische Astronomie oder besser gesagt, es geht um einen ganz bestimmten Aspekt der Astronomie, die früher in China betrieben worden ist. Es ist genauso unmöglich, die chinesische Astronomie in einer Podcast-Folge darzustellen, wie es unmöglich ist, die Astronomie darzustellen. Und in der Gegenwart betreibt man ja auch in China dieselbe moderne Astronomie, die auch im Rest der Welt betrieben wird. Es geht also in dieser Folge um die Art und Weise, wie man in China früher den Himmel betrachtet hat und vor allem darum, wie man dort Ordnung geschaffen hat. Hier bei uns in Europa hat man dafür die klassischen Sternbilder verwendet, die über Mesopotamien und die griechisch-arabische Antike zu uns gelangt sind. Und darüber habe ich ja schon in einigen Folgen des Podcasts gesprochen. Ich habe auch schon einige Folgen speziell zu bestimmten Sternbildern gemacht und so weiter. Auch in China ist man schon vor über 2000 Jahren mit den astronomischen Vorstellungen aus Mesopotamien in Kontakt gekommen. Der klassische Tierkreis, über den ich in Folge 684 ausführlich gesprochen habe und dessen Orientierung an der scheinbaren Bewegung der Sonne über den Himmel, die hat aber nicht so wirklich zu den Vorstellungen der Menschen in China gepasst. Dort hat man sich mehr am Lauf des Mondes orientiert. Der Tierkreis, der beschreibt ja die Regionen am Himmel, durch die sich die Sonne scheinbar im Laufe eines Jahres bewegt. In China war aber viel wichtiger, was der Mond im Laufe eines Monats macht, und dementsprechend waren auch die Sterne wichtiger, die sich am Himmel dort befinden, wo sich der Mond entlang bewegt. Eine Runde um den Himmel, die absolviert der Mond in knapp 28 Tagen. Genauer gesagt in 27,32 Tagen, das ist ein sogenannter siderischer Monat, also die Zeitspanne, die es braucht, bis der Mond von der Erde aus gesehen in Bezug auf die Sterne wieder dieselbe Position einnimmt. Und passend dazu hat man die Region des Himmels, durch die sich der Mond in diesen fast 28 Tagen bewegt, in 28 Bereiche eingeteilt, die Xiu genannt werden, was man mit Wohnsitz übersetzen könnte. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle gleich für den Rest des Podcasts für meine Aussprache der chinesischen Wörter, die mit Sicherheit nicht korrekt ist. Das System der Einteilung des Himmels in China unterscheidet sich generell ziemlich stark von dem, was wir in Europa gewohnt sind. Es gibt dort keine klassischen Sternbilder, man ist da eher an eine Adressangabe erinnert. Neben den 28 Wohnsitzen gibt es auch noch die drei Gebiete oder Einfassungen, die den chinesischen Kaiserhof selbst am Himmel repräsentieren. Das erste dieser Gebiete ist das Gebiet des Kaiserpalastes, das auch oft die purpurne verbotene Einhegung genannt wird. Im Zentrum davon steht der Polarstern, also der Himmelsnordpol, um den herum sich alles dreht. Das ist natürlich ein Symbol für den Kaiser selbst. Die Sterne um die Himmelsnordpolregion herum, die sind zu Asterismen zusammengefasst, also zu diversen markanten Sterngruppen, die andere Aspekte des kaiserlichen Hofs symbolisieren. Da gibt es zum Beispiel die Sterne, die die linke Mauer bilden oder die rechte Mauer oder das Gästehaus und so weiter. Es gibt aber auch Sterne, die die Frauen und Konkubinen des Kaisers darstellen, die führenden Minister und Richter und andere Beamte am Kaiserhof. Die anderen beiden großen Gebiete, die sind das Gebiet des höchsten Palastes und das Gebiet des himmlischen Marktes. Die umfassen die Regionen, die östlich und nördlich bzw. westlich und südlich des Gebiets des Kaiserpalasts am Himmel zu finden sind. Das Gebiet des höchsten Palastes liegt zum Beispiel dort, wo wir die Sternbilder Löwe und Jungfrau haben, und der himmlische Markt, der ist in der Region unserer Sternbilder Herkules, Schlange und Schlangenträger. Auch die anderen beiden Gebiete, die sind entsprechend in weitere Asterismen unterteilt, und insgesamt hat man 328 individuelle Sterne in den drei Gebieten in den klassischen chinesischen Katalogen erfasst. Neben diesen drei Gebieten gibt es aber eben auch noch die 28 Wohnsitze, die alle einem Symbol zugeordnet sind. Die Region, durch die sich der Mond während eines Monats bewegt, die hat man zuerst in vier Bereiche unterteilt, die als die vier Symbole oder auch die vier Wundertiere bezeichnet werden. Es gibt den blauen Drachen des Ostens, den roten Vogel des Südens, den weißen Tiger des Westens und die schwarze Schildkröte des Nordens. Jeden dieser Wundertiere sind 7 Wohnsitze des Mondes zugeordnet, deren Bezeichnung eine aus unserer Sicht wilde Mischung aus profanen und poetischen Namen sind. Beim blauen Drachen, da gibt's zum Beispiel die Wohnsitze Horn, Nacken, Wurzel, Haus, Herz, Schwanz und Kornschwinge. Und eine Kornschwinge, die bei uns auch Worfel genannt wird, ist übrigens ein flacher Korb, mit dem man beim Getreide die Spreu vom Korn trennen kann. Die 7 Mondstationen in der schwarzen Schildkröte des Nordens, die nennt man Schöpflöffel, Ochse, Mädchen, Leere, Hausdach, Feldlager und Klippe. Beim weißen Tiger des Westens sind es Füße, Band, Magen, haariger Kopf, Netz, Schildkrötenschnabel und Dreigestirn. Und die letzten 7 Wohnsitze im roten Vogel des Südens, die heißen Quelle, Geister, Weide, Sterne, ausgebreitetes Netz und Streitwagen. Man könnte vermutlich einige Folgen allein nur über die Gründe dieser Namensgebung machen, aber wie ich zu Beginn gesagt habe, es ist unmöglich, die ganze chinesische Astronomie in einer Folge zu behandeln. Jeder der 28 Wohnsitze hat außerdem einen regierenden Stern. Der Stern, den wir Spica nennen oder Alpha Virginis, der hellste Stern in unserem Sternbild der Jungfrau, der ist zum Beispiel der regierende Stern im Wohnsitz Horn im blauen Drachen des Ostens. Oder Elektra, einer der Sterne in den Plejaden, ist der regierende Stern im haarigen Kopf im weißen Tiger des Westens. Aber auch die anderen Sterne am Himmel haben ihren Platz. So wie die 3 Gebiete weiter in diverse Asterismen unterteilt sind, gilt das auch für die 28 Wohnsitze. Nehmen wir zum Beispiel den Ochsen, einen Wohnsitz in der schwarzen Schildkröte des Nordens. Der enthält zum Beispiel Hegu, die Flusstrommel, und Tianfu, den himmlischen Trommelschlegel. Zum Asterismus der Flusstrommel, da gehören die Sterne Al-Sha'in und Altair dazu, und damit wird auch klar, um welchen Fluss es hier vermutlich geht. Altair ist der hellste Stern in unserem Sternbild Adler, und durch das zieht sich die Milchstraße, der himmlische Fluss. Jeder Stern in so einem Asterismus hat eine Nummer, aus der sich dann auch sein chinesischer Name ergibt. Altair ist Nummer 2 in der Flusstrommel und der chinesische Name ist Hegu R oder zweiter Stern der Flusstrommel. Ein anderer Asterismus im Wohnsitz des Ochsen ist das Webermädchen und Stern Nummer 1 dort ist der, den wir Vega nennen. Beide Sterne, Vega und Altair, spielen eine zentrale Rolle im Mythos des Kuhhirten und des Webermädchens, die verliebt ineinander, aber durch den großen himmlischen Fluss getrennt sind. Ich habe in Folge 462 der Sternengeschichten mehr dazu erzählt. Die chinesische Bezeichnung der Sterne, die spiegelt diese Geschichten wider und es gibt noch jede Menge weitere Geschichten. Immerhin findet man in den 28 Wohnsitzen und 3 Gebieten insgesamt 283 Asterismen, die zusammen 1634 individuelle Sterne enthalten. Die Art und Weise, wie man in China die Sterne eingeteilt hat, die ist eine aus unserer Sicht seltsame Mischung aus Mythologie und Systematik. Einerseits sind da die exakten Abbilder der politischen Struktur Chinas mit den 3 Gebieten und ihren Asterismen, die alle Details des Kaiserhofs darstellen. Darum herum, da finden wir die 28 Wohnsitze des Mondes, die dann eher das Volk und dessen Leben darstellen. Und was das angeht, war der Himmel in China ein Spiegelbild des Staates selbst. Im Zentrum steht der Kaiser, außen herum der Hofstaat und die Beamte und dann erst kommt der Rest des Volkes. Das hat sich auch in der chinesischen Astronomie insgesamt fortgesetzt. Wichtigste Aufgabe der Astronomie dort war es, die Harmonie am Himmel wiederzufinden und zu beschreiben, die Harmonie, die der Kaiser auf der Erde repräsentiert. Und alles, was diese Harmonie stören könnte, das musste rechtzeitig und exakt vorhergesagt werden, also sowas wie Sonnenfinsternisse oder Kometen, die sich durch die Gegend bewegen und so weiter. Der Himmel, der ist zwar auch in China voll mit Mythen und Geschichten, aber gleichzeitig zeigt sich in seiner Einteilung auch das Streben nach Ordnung viel deutlicher als bei uns. Wir haben erst in der frühen Neuzeit angefangen, wissenschaftliche Systematik in die Sternbilder zu bringen. Ich habe das schon vor langer Zeit in Folge 2 der Sternengeschichten erzählt. Im 16. Jahrhundert war der deutsche Astronom Johann Bayer einer der ersten, der das gemacht hat. Er hat die Sterne in einem Sternbild nach Helligkeit sortiert und der Reihe nach mit griechischen Buchstaben versehen. Alpha Centauri, das ist der hellste Stern im Sternbild des Zentauren. Beta Leonis, der zweithellste Stern im Sternbild Löwe und so weiter. Die chinesischen Konstellationen, die haben dieses System von Anfang an eingebaut. Hier gibt's eine klare Struktur mit den 4 Wundertieren, den 28 Mondsitzen, den jeweiligen Asterismen darin und den wiederum darin geordneten Sternen. Zweiter Stern der Flusstrommel, das mag für unsere westlichen Ohren poetischer klingen als eine Bezeichnung wie Beta Leonis. Es ist aber genau dasselbe System. Es gibt noch viel mehr über die chinesische Astronomie zu erzählen, ihre Entwicklung und Verbindung zur Astronomie in Indien, in Korea und Japan oder über die Entdeckungen, die dort gemacht worden sind und so weiter. Aber das wird in anderen Folgen der Sternengeschichten passieren müssen. Aber auch wenn diese Folge hier nur ein kurzer Überblick war, ist damit hoffentlich klar geworden, dass der Himmel über unseren Köpfen gleichzeitig einzigartig und vielfältig ist. Wir alle schauen in der Nacht zu denselben Sternen, aber jede Kultur hat ihren eigenen Blick und hat dort oben ihre eigenen Geschichten und Welten gesehen.